Es ist ja so, dass sich eigentlich fast niemand mehr, der nicht ein unglaublich hohes Einkommen hat, sich Wohnen in der Innenstadt leisten kann. Und das heißt, die Konflikte sind irgendwo am Rand oder gerne in Schleswig-Holstein oder was, weil die Leute reinpendeln. Und das ist was, das sollte viel, viel deutlicher bekämpft werden, weil es doch schade wäre, wenn diese schöne Stadt irgendwann nur noch so eine Touristenstadt wäre, wo Schiffe anlegen und Leute dann Fischbrötchen essen, aber eigentlich niemand mehr hier wohnt. Natürlich motzen wir auch immer alle darüber, dass es zu wenig Geld gibt und dann irgendwelche Problemchen hat. Aber im Grunde ist die Ausgangssituation in Hamburg quasi so eine Insel der Glückseligen in dem Feld, weil wir wirklich, auch wenn wir mit den Kollegen sprechen aus den anderen Ländern, die alle von Kürzungen betroffen sind, seien das Bundesländer oder andere europäische Staaten, ist Hamburg die Stadt, die gerade in Wissenschaft investiert. Und das ist so eine Ausnahme. Das muss man auch mal würdigen und wertschätzen, dass das hier in der Stadt gerade geht und dass es ein gutes Umfeld ist. Also ich mache den Job hier wirklich gern. Die Möglichkeit abzuschalten und die Möglichkeit auch über Probleme nicht nachzudenken, das ist was, das braucht man in dem Geschäft. Weil wir uns einfach den ganzen Tag mit Sachen beschäftigen, die nicht so super sind. Und da muss man nach Hause gehen können und auch mal sagen können, nee, jetzt ist auch mal gut, jetzt lassen wir das.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die Friedensforscherin Professor Dr. Ursula Schröder. Moin, moin.
Moin.
Sie sind in Niebüll im Kreis Nordfriesland zur Welt gekommen und in Westerland, der Lüneburger Heide sowie Göttingen aufgewachsen. Nach Ihrem Studium der Politik- und Geisteswissenschaft waren Sie unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin sowie später als Professorin für internationale Sicherheitspolitik am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin tätig. Seit 2017 leiten Sie als wissenschaftliche Direktorin das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg und sind bei den Medien eine gefragte Expertin für sicherheitspolitische Einordnung. Sie leben im Hamburger Stadtteil Winterhude und interessieren sich fürs Gärtnern und für alles, was grün ist. Es gibt Menschen, die auf Partys nur ungerne verraten, was sie beruflich machen, weil sie mit den immer gleichen Reaktionen rechnen. Ärzte werden nach Heilmittelchen für kleine Zipperlein gefragt, Politiker werden darauf angesprochen, was sich dringend verändern muss. Was sind denn die Reaktionen, wenn Sie erzählen, was Sie beruflich machen?
Das ist so ähnlich. Ich werde gerne nach dem Weltfrieden gefragt und warum es den immer noch nicht gibt. Das kommt auch vor, ne? Dass man dann da steht und erklären muss, warum man so unglaublich unerfolgreich in der Arbeit ist, dass es draußen immer noch so finster aussieht, wenn man sagt, man macht Friedenskonflikt und Sicherheitsforschung. Und dann kommt der mitleidige Blick.
Benutzen Sie auf so Partys, Empfängen, wie auch immer, sofort eine einfachere Sprache, um das Leuten zu erklären? Oder ist dann jeder dritte Satz mit Fremdwörtern gespickt?
Nee, das mit den Fremdwörtern, das gewöhnt man sich dann irgendwann ab. Ne, das kommt auf den Umfang an und auf die Umgebung. Aber natürlich spreche ich unterschiedlich zu unterschiedlichen Gruppen und Leuten. Wir müssen unsere Themen ja klar erklären können. Wir müssen ja auch klar rüberbringen können, was das Problem ist, wo eine Lösung ist. Sonst machen wir unseren Job nicht.
Man kann ja sagen, Friedensforscherin ist mit Sicherheit quasi eine Art Trendberuf. Das konnte man ja im Grunde zum Anfang Ihres Studiums ja noch nicht ahnen. Da war ja noch alles irgendwie in Butter. Also Kinder, die in den 70er, 80ern geboren wurden, denen musste man irgendwie Geschichtsbücher geben, um über Krieg zu reden. Dann ging es irgendwann los, Mitte der 90er, Bosnienkrieg und so weiter. Hatten Sie diese Weitsicht damals schon oder wollten Sie das eigentlich machen, damit Sie sich irgendwie noch ein schönes Hobby zulegen können nebenbei?
Mich hat es interessiert. Ich hätte auch andere Sachen studieren können, aber am Ende war es die Sicherheitspolitik, die Politikwissenschaft. Und ich weiß noch, wie ich meinen Masterstudiengang angefangen habe, am 20. September oder was, 2001. Und wir alle reingekommen sind und die Hälfte der Leute kein Visum gekriegt hatte. Es war in Großbritannien und alle völlig schockiert waren, dass das Thema, was sie noch so als nette Nische eingestuft hatten, 3 Wochen vorher, dass diese interessante Nische, die so ein paar Weirdos sich angucken wollten, dass die plötzlich so wichtig geworden ist. Mhm. Das heißt, wir sind da schon voll mit diesem Schock quasi groß geworden. Aber das war jetzt kein Modethema und es war auch ein Thema, wo mich noch Jahre später Leute von weggewarnt haben und gesagt haben, komm, du machst dir die Karriere kaputt, wenn du diesen Kram studierst. Das ist nicht zukunftsweisend.
Ich habe neulich auch so ein Partygequatsche mit jemandem darüber gesprochen, wie harmlos die 90er Jahre waren, weil irgendwie Deutschland war vereint, alle waren glücklich, Fußball-Deutschland wurde Europameister und noch viele andere tolle Ereignisse spielten sich da ab. Und dann sind wir alle 2001 irgendwie auf den Boden aufgeschlagen. War das tatsächlich so ein bisschen auch der Beginn der ganzen bösen Zeit und der vielen Krisen? Dass man die auch mehr wahrgenommen hat, weil ich sag mal, Bürgerkriege in Afrika gab es ja schon länger.
Klar, in der Wahrnehmung bei uns gab es dann den Terrorschock, ne? Diesen 9-11-Schock, dass alle Leute dachten, was ist denn da passiert, das kann doch nicht wahr sein, sowas kann man sich ja gar nicht vorstellen, gar nicht verstehen. Das war bei allen Leuten, die ich kannte, jedenfalls wirklich da. Und vorher in den 90ern, das war halt auch eine Generationenfrage, ich meine, ich bin nach Berlin gezogen und da waren einfach andere Themen wichtiger als der nächste Terroranschlag, das war da sehr weit weg. Und es gab noch diese Friedensdividende, dass alle dachten, na, die Welt wird größer, die Horizonte werden weiter, die Welt kommt nach Berlin. Wir müssen unsere Pässe nicht mehr vorzeigen an den Grenzen. Wir können überall hin und die Zukunft steht uns offen. Und dieses Gefühl, damit ist meine Generation natürlich groß geworden. Und die unter uns schätze ich mal noch viel mehr. Und da haben wir jetzt schon so einen richtigen Bruch, ne? So ein richtiges, eigentlich haben wir was versprochen bekommen, was sich jetzt sowas von in Luft aufgelöst hat, da kommt, glaube ich, einiges zusammen.
Ich habe schon Gespräche gehabt mit Vätern und Müttern, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Kindern das jetzt erklären soll. Also Kinder, die jetzt 7, 8 Jahre sind, die so langsam mal fragen, was ist denn da, warum rennt das da immer im Fernsehen oder so. Und im Grunde die Fragen selber gar nicht beantworten können, weil sich die Fragen ja in ihrer Kindheit gar nicht gestellt haben. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie von Eltern gefragt werden, wie soll ich es erklären?
Das machen wir bei uns im Institut relativ viel. Wir gehen auch in Schulklassen. Wir haben letztens mal ein Escape Game erfunden für europäische Sicherheitspolitik zusammen mit der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung hier in Hamburg und haben dieses Escape Game, kommt in so einem kleinen Koffer, kann man irgendwie ausleihen und durch die Gegend ziehen. Den kann man in der Mittelstufe in Hamburg anwenden. Und das ist so eine Möglichkeit, so über so spielerische Zugänge zumindest mal die Hintergründe, ein paar Fragen von diesen neuen Themen zu erklären. Das wird auch gern genommen. Wir machen aber auch solche Sachen wie Vorlesungen für die Kinderuni. Das mache ich auch selbst manchmal. So diese Fragen, die von Kindern dann kommen, sind total wichtig. Die fahren ja mit der Hochbahn und da gibt es dieses Nachrichtenportal und im Nachrichtenportal werden halt die ganze Zeit die Bilder gesendet. Mhm. Und die Kinder sind ja nicht bescheuert, die lesen das natürlich. Mhm. Und da muss man das einordnen und erklären und sagen, wir kennen solche Situationen. Es gibt Krieg überall, aber es gibt auch Wege und wir kennen auch die Wege, wie man da rauskommt und dann darüber sprechen, wie man sowas wieder los wird. Und das ist dann auch wieder so einer von unseren Jobs, den wir dann auch wirklich gern machen, dass wir Leuten versuchen zu erklären, ja, was kann man denn tun? Was ist eine positive Möglichkeit? Selbst wenn wir ganz genau wissen, dass es momentan erstmal so weitergehen wird, wie die Lage halt ist. Und die ist schlecht.
Mhm. Wir kommen mal von der Lage zu den Lieblingen. Ihre Hamburg-Lieblinge, unsere Schnellfragerunde. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Ich mag die Restaurants am Grindel, da arbeiten wir, da ist die Uni und da gibt's gute Imbisse, wo man mittags super essen kann. Ich empfehle Lales Obstladen.
Oh, okay. Was ist da so besonders dran? Haben die ganz besonders leckere Äpfel?
Die haben ganz besonders leckere Mittagsbuffets, wo man sich was aussuchen kann. Und für Eilige kann man es dann auch mitnehmen.
Ach, sehr schön. Welches ist Ihr Lieblingsmarkt in Hamburg?
Ich finde den Goldbergmarkt schön.
Ja. Welches ist Ihre Lieblingsbuchhandlung in Hamburg?
Na, Heimanns.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum in Hamburg?
Ich mag einige. Die Deichtorhallen gefallen mir. Die haben gute Ausstellungen, aber natürlich auch immer das Museum der Arbeit.
Okay. Und welches ist Ihr Lieblingsevent in Hamburg?
Lieblingsevent, muss ich kurz nachdenken. Der lange Tag der Stadtnatur.
Oh, den kenne ich bisher gar nicht.
Das kann man ja gut für Werbung machen.
Aber ja, dann reden wir doch mal darüber. Wann findet der statt? Im Sommer nehme ich an, ne? Damit man dann rausgehen kann.
Wenn es grün wird und das ist so eine Kollektivveranstaltung von allen möglichen Einrichtungen. Ich glaube unter dem Schutzschirm der Loki-Schmidt-Stiftung, wenn mich nicht alles täuscht. Und da können ganz viele Umweltgruppen, nachhaltigkeitsorientierte Grüppchen der BUND können Vorschläge machen fürs Programm. Und dann kann man überall in Hamburg und umzu kann man sich Orte ansehen, Naturschutzgebiete, irgendwelche Fledermäuse, wenn man das mag, irgendwelche Führungen mitmachen und sich umschauen und gucken, wie grün es in Hamburg ist und wo man noch was dafür tun könnte, dass es grüner wird.
Ja.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein.
Ich habe ja gerade schon erzählt, dass Sie Ihre erste Station war sozusagen Sylt. Da sind Sie bis zum 6. Lebensjahr gewesen. Spüren Sie das trotzdem noch so und haben Sie immer noch so ein, ist es wie so ein Bumerang, dass Sie wieder zurück wollen? Die salzhaltige Luft, die Nordsee, die wilden Wellen und so weiter und so fort.
Na klar, das wird man nicht mehr los. Ich war immer jedes Jahr auf Sylt. Wir waren immer bei der Familie, die da noch war. Und ich bin, glaube ich, größte Teile meines Lebens mindestens einmal im Jahr nach Sylt gefahren. Das gehört dann irgendwie dazu. Das ist schon, das prägt schon, wenn man da auch große Teile der Ferien verbracht hat, später noch und immer mal wieder auch zu schlechten Wetterzeiten war, nicht nur im Sommer, sondern gerne im Frühling oder im Herbst, wenn es regnet und früher die Touristen nicht da waren. Das hat sich ja wirklich geändert. Jetzt ist diese Insel ja die ganze Zeit voll. Das war früher nicht so. Da waren einfach Leute im Sommer da und im Winter war es relativ ruhig. Und auch deutlich günstiger. Das ist ja alles etwas anders jetzt.
Ich glaube, es gibt keine deutsche Nordseeinsel, die mehr Klischees auf sich vereinigt als Sylt. Also ich glaube, bei Borkum oder Amrum oder wie auch immer kriegt man nur so ein Schulterzucken. Welches Klischee stimmt denn über Sylt?
Ja, jetzt muss ich es ja von außen angucken. Ich denke mal, das Klischee stimmt, dass es viel zu teuer ist, dass die Insulanerinnen und Insulaner sich nicht mehr leisten können, auf der Insel zu wohnen und dass, wenn man da kein Immobilienhai ist, man auf der Insel eigentlich nichts verloren hat. Das hat dann auch so Leute wie uns dazu gebracht, da relativ früh die Fahnen zu streichen.
Ja, und dann ging es erstmal aufs Festland, aber trotzdem irgendwie in der Natur. Also Lüneburg ist jetzt eine Stadt, aber man denkt ja sofort an die Lüneburger Heide. Göttingen ist auch sehr grün drumherum und jetzt sind Sie mitten in der Stadt. Fehlt Ihnen die Natur oder suchen Sie immer wieder Fluchten, keine Ahnung, am Wochenende dann doch an die See oder so?
Na klar, wir haben einen Schrebergarten.
Oh!
Ja, aus dem wir alle möglichen Sachen anbauen und versuchen, das kleine Grundstück gepflegt zu chaotisieren und gepflegt Sachen auszutesten, die man in so einem kleinen grünen Eckchen machen kann. Das ist ja ein unglaubliches Privileg, so ein Stückchen Grün fürs Leben zu pachten, wenn man möchte, und da einfach experimentieren zu können, wenn einen die Nachbarn das dann lassen und nicht irgendwie rummäkeln, dass es zu viel Unkraut gibt im Garten, was dann durchaus vorkommt.
Da sind wir, glaube ich, ganz weit auseinander. Ich wäre der einzige Schrebergartenbesitzer, der vielleicht einen eigenen Gärtner irgendwie hätte. Also ich glaube, das ist bei mir in der Kindheit geprägt, dass ich immer Rasen mähen musste und die Weißdornhecke schneiden musste.
Ich musste Nacktschnecken sammeln.
So, und wo sind Sie denn geprägt worden, dass Ihnen das Spaß gemacht hat? Also was ist bei mir vielleicht schiefgelaufen?
Ich muss wirklich meinen Vater fragen. Ich weiß es nicht, weil meine Gartenerinnerungen an früher, ich komme aus einem Umfeld mit einem großen Garten, waren nicht nur positiv. Ich glaube, wir haben damals einen Pfennig gekriegt für jede Nacktschnecke, die wir zerstört haben oder irgendwo hingeschmissen haben. Wir hatten eine Invasion und wir durften dann immer so Obstbäume pflücken und Johannisbeeren ernten. Das war das Taschengeld.
Und was ist jetzt die Faszination? Ist es so tagsüber die ganze Zeit Theorie und Forschung und Krisen und dann so ganz schön harmonisch einfach Blümchen einpflanzen oder geht's eher um Gemüse oder wie gärtnern Sie am liebsten?
Sie waren lange nicht in einem Garten, so harmonisch ist es dann, nicht. Es ist ein, je nachdem, was man so im Garten hat. Ne? Wir haben alles von Wieseln über Hasen und Kaninchen und Tauben und Schnecken und
Maulwürfe.
Ohne Ende Maulwürfe. Wahnwitzig viele Wühlmäuse.
Ja.
Und die fressen halt alles auf, wenn der Tag lang ist. Ne?
Okay, also schon wieder Krieg irgendwie. Gefühlt geht das dann in Ihrem Privatleben weiter.
Nein, aber Pflanzen ist natürlich super. Ne? Es ist ein unglaublich schöner Ausgleich, wenn man abends irgendwo hinfahren kann, ein bisschen rumbuddelt, ein bisschen gießt, ein bisschen einfach Ruhe findet und nicht den ganzen Tag sich von den Nachrichten, den man ja als in meinem Job einfach lesen muss, sich da einfach mal ein bisschen Auszeit nimmt, ein bisschen Abstand von nimmt und sich um andere Sachen kümmert, um zu gucken, ob vielleicht die Kürbissamen aufgegangen sind.
Mhm.
Sind sie noch nicht.
Und da sind Sie dann auch die ganze Zeit ohne Handy. Also das bleibt dann aus. Da ist eine Handyverbotszone, so wie am Esstisch? Oder?
Nee, da ist keine Handyverbotszone. Aber das kann man dann ja mal weglegen.
Und
Ich glaube, es ist ja seit Jahren total schwierig, einen Schrebergarten zu kriegen irgendwie. War das Glück oder hat der Professorentitel da geholfen, weil dass man denkt, okay, die ist seriös, die kriegt das schon hin?
Nein, wie es halt immer so läuft, es läuft über jemanden, den man kennt. Es war eine sehr nette Nachbarin und es war ein Gartengrundstück, das aus guten Gründen auch sonst echt niemand haben wollte vor der Pandemie.
Okay. Und ich weiß gar nicht, man darf ja da nicht wohnen, aber übernachten darf man ja. Machen Sie dann so Campingausflüge am Wochenende da rein oder so?
Nee, das haben wir noch nie gemacht. Das könnte man da machen, aber das Bützchen, was wir uns da hingebaut haben, das ist da nicht ernsthaft für ausgestattet. Mhm. Andere, die Nachbarn haben dann da schon größere Kastelle und Paläste hingebaut, aber wir haben da eher so einen funktionalen kleinen Schuppen.
Sie merken, ich kenne das ja alles nur vom Hörensagen, aber ich bringe Schrebergarten auch mit Geselligkeit in Verbindung. Dass lange Abende, spontan Besuche in anderen Gärten. Sind Sie ein geselliger Mensch? So als Forscherin denke ich immer, da ist man so alleine immer am Grübeln und vielleicht tauscht man sich mal aus auf einer gewissen Ebene. Aber dann einfach nur schlechte Schlagerlieder singen und hören und Bier aus Halbliterpullen trinken?
Das kommt eher selten vor, aber das mit dem Forschen im kleinen Kämmerlein, das gibt's gar nicht mehr. Vielleicht ab und an gibt es vielleicht noch eine Kollegin oder einen Kollegen, die an einem großen Werk schreiben, die dann 3 Jahre verschwinden in irgendeinem Sabbatical und ihr Buch schreiben. Das ist verdammt selten. Wir gehen eigentlich alle raus, machen Interviews mit unseren Feldforschungssubjekten und erzählen über unsere Forschung, sind viel aktiver als frühere Generationen in der Forschung, auch im Transfer, im Austausch mit anderen Gruppen. Das heißt, wir sind ziemlich viel unterwegs in der Stadt, im Ausland, in Berlin und erklären und lernen was dazu und betreiben diese Form von partizipativer Forschung, wo man sich mit Leuten echt mal unterhalten muss. Das heißt, wenn man da nicht gesellig ist, ist man eigentlich im falschen Job.
Ach, das ist schön. Dann bin ich ja quasi auch Forscher, weil ich auch gerne mich mit Leuten austausche, oder?
Es ist ganz ähnlich. Also wir führen auch Interviews. Wir versuchen natürlich auch, Leute dazu zu bringen, dass sie uns Sachen erzählen, dass wir verstehen, wo die herkommen, dass wir Lebenswelten von anderen Leuten einschätzen können. Gerade so bei Krisen, Unsicherheit, Gefahr, dass man auch mal über die Emotionen von den Leuten was erfährt, wo das herkommt, so ein Unsicherheitsgefühl. Das ist ganz ähnlich.
Wie krisensicher sind Sie denn im Privatleben? Also wenn man sich die ganze Zeit nur mit diesen schlimmen Dingen auseinandersetzt, sind Sie streitfähig? Diskutieren Sie gerne? Also es geht ja nicht um Krisen im Sinne von, dass man Niederlagen erlebt, sondern man streitet ja vielleicht mal mit der Umgebung.
Klar. Ich bin Oldschool-Konfliktforscherin und Konfliktforscher gehen ja immer davon aus, dass Konflikte notwendig sind, dass Konflikte was Positives sind.
Das heißt, sie fechten bis zum letzten Wort.
Nee, das ist ja der Witz an der Konfliktforschung. Da geht es darum, wie man mit den Konflikten umgeht. Es ist ganz notwendig, dass es Konflikte gibt, ob persönlich oder in der Gesellschaft. Es geht immer darum, diese Interessensdivergenzen, dass man damit umgehen kann, dass man die bearbeiten kann und dass man es ohne Gewalt tut. Das heißt, um das Wie, nicht das Ob. Und diese Idee, dass Gesellschaft, auch unsere Gesellschaft, eigentlich nur durch Konflikte vorankommen kann und auch sich vielleicht zum Besseren wandeln kann. Das ist ganz tief in der Friedens- und Konfliktforschung verankert. Das heißt, qua Job und qua Amt müssen wir Konflikte irgendwie gut finden. Natürlich ist es dann nicht immer so, dass man das auch jedes Mal denkt, oh super, noch ein Konflikt.
Wann hat denn Hamburg das erste Mal eine größere Rolle gespielt? Tatsächlich erst, als Sie hergekommen sind, weil das berufliche Angebot so attraktiv war? Oder hat man schon, naja gut, mit 6 Jahren gucken wir jetzt nicht von Sylt auf Hamburg drauf, aber im Grunde sind Sie ja hier, haben Sie das ja so eingekreist sozusagen, wenn man auf die Karte guckt.
Genau, das war auch schon durchaus im Suchfeld. Nee, als wenn man oben in Westerland wohnt und die restliche Familie auch teilweise woanders wohnt, dann verbringt man viel Zeit im Zug, viel Zeit im D-Zug. Der war echt langsam und der fuhr immer durch Hamburg. Das heißt, Hamburg war immer schon ein Referenzpunkt und immer schon auch so eine Ort, wo man mal dachte, ah ja, das ist ja cool, das ist ja mal groß hier. Das ist schon angelegt bei mir. Aber dann bin ich erst später nach Hamburg gefahren, um da Konzerte zu hören oder so. Und zwar war immer schon klar, dass ich die Stadt gut finde und dass ich es mir vorstellen kann, hier mal hinzuziehen. Großteil von meiner einen Seite der Familie ist aus dem norddeutschen Raum und Hamburg war da immer ein Referenzpunkt.
Was für Konzerte hat sie denn hierher gezogen?
Als Beispiel, was ich noch erinnere, ist das Beautiful South Konzert, wo ich Anfang der 90er war in Hamburg. Das war mein erster Besuch irgendwo am Dammtor in diesem fiesen Kongresszentrum. Das war ein großartiges Konzert, aber es gab genau ein Konzert von der Band in Deutschland und da wollte ich gern hin.
Ach, herrlich. Und treibt es Sie heute auch noch in Konzerthallen?
Seltener. Das wird dann irgendwann ein bisschen kompliziert, sich abends loszueisen. Und wenn, dann auch gerne klassische Konzerte. in einem echten Konzert, wenn Sie einen Tipp haben, immer gerne.
Ja, aber bleiben wir mal bei Popmusik. Für welche Band würden Sie denn alle Termine beiseite räumen?
Huh, das wüsste ich gerade gar nicht.
Nein?
Nee.
Okay, also es gibt ja die, ich sag mal, angesagtesten Superstars gerade. Wer ist dann Taylor Swift? Die war ja letztes Jahr da. Ed Sheeran kommt, glaube ich, dieses Jahr.
Gibt
es überall einen Kopfschütteln.
Okay. Auf gar keinen Fall.
Ja, also dann doch lieber Britpop sozusagen. Blur stände vielleicht noch zur Diskussion, wobei die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so schnell wieder auftreten werden.
Gibt's auch nicht mehr, ne? Ich glaube, Beautiful House gibt's nicht mehr.
Nee.
Blur gibt's nicht mehr. Britpop ist lange her. Irgendwann gab es doch mal die Hamburger Schule, habe ich damals auch gehört, gibt es auch nicht mehr.
Ja doch, einige Bands, die Sterne, Tokotronic.
Das würde ich mir nochmal anschauen.
Ja?
Ja.
Okay, dann haben wir vielleicht eine Verabredung zum Konzert von die Sterne. Ich glaube, die sind irgendwann im Herbst nochmal da irgendwie,
Wie
auch immer. Wenn für Konzerte wenig Zeit bleibt oder man sich auf klassische Konzerte konzentriert, wie sieht's denn sonst mit Kulturangebot? Das macht ja eine Großstadt aus. Ich merke nur, die wenigsten nutzen das in der ganzen Bandbreite aus. Was sind denn so die größten Nischen, die Sie mal so besuchen im Museums-, Theater-, Musikbereich?
Ich weiß gar nicht, ob das Nischen sind, aber ich habe vorhin das Museum der Arbeit erwähnt. Wir haben ja den auch mal zusammen.
Das wäre für mich eine Nische.
Es ist eine echte Nische, aber ich kann sie empfehlen. Die machen nämlich ganz oben im obersten Stock machen die Ausstellungen zu wechselnden Themen. Und die sind manchmal wirklich, wirklich interessant. Die nehmen da Themen auf. Wir haben da mal eine Konflikte-Ausstellung mitgestaltet. So kam ich damit natürlich in Berührung. Aber danach hatten die auch, die haben jetzt, glaube ich, eine Ausstellung zu Paketlieferdiensten oder sowas. Mhm. Und das sind so nischige Themen, aber die wiederum wichtig sind, weil wir dadurch nur über so praktische Fragen verstehen, wie eigentlich unser Wirtschaftssystem funktioniert und auf was für einer Basis dieses ganze liefern lassen und digitale Ökonomien, dritter Arbeitsmarkt, wie das eigentlich funktioniert. Und dafür muss man mal so Beispiele haben. Und da ist natürlich so ein Museum mit einem Schwerpunkt auf soziale Ungleichheit, Arbeitsbedingungen, ist natürlich gut und wichtig für eine Stadt. Und viele der Leute, soweit ich das verstehe, die da arbeiten, arbeiten im Ehrenamt. Und das ist schon eine gute Sache.
Und wie ist es mit Kinobesuchen, Filme oder doch lieber zu Hause dann streamen?
Ich gehe gerne ins Kino. Ich gehe nicht so furchtbar oft ins Kino, aber einen Originalsprachenfilm gucke ich mir gerne an. Da gibt es natürlich in Hamburg nicht so wahnwitzig viel Auswahl.
Es wird tatsächlich größer, ja.
Am
also
Steindamm.
Das Savoy ist natürlich am Steindamm.
Das ist großartig.
Ein Klassiker, ja. Aber ich glaube auch die Arthouse-Kinos wie Zeise und Abaddon zeigen auch immer häufiger Filme im Original.
Genau, das Abaddon ist natürlich, wenn man von der Uni raufguckt, immer der schnellste Weg. Die haben auch immer ein gutes Programm, das kann ich auch sehr empfehlen.
Mir geht es ja tatsächlich so, weil Sie das Grindelviertel jetzt gerade nochmal angesprochen haben. Wir arbeiten ja hier in der Schanze und Schanze hat für mich tatsächlich immer so ein bisschen die Konnotation mit Arbeit. Das heißt, ich kann ja tatsächlich gar nicht so ausgelassen irgendwie an Freizeit denken, weil ich ja schon mittags dann vielleicht mal in dem einen oder anderen Restaurant bin. Geht Ihnen das beim Grindel auch so oder können Sie da so komplett unterscheiden und sagen, wenn ich vom Unigelände runtergehe, dann kann ich mich ins Grindelviertel fallen lassen?
Nee, das ist schon Arbeit. Der ganze Unicampus, die ganze Ecke ist Arbeit. Man trifft Leute auch auf der Straße, das ist auch schön, aber das ist schon Arbeit. Und von hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, ist mein Büro jetzt auch eher so 500 Meter Luftlinie entfernt. Also Schanze ist jetzt auch noch nicht so weit von der Arbeit. Das könnte man noch in so einen weiteren Arbeitskreis eingemeinden.
Gibt es denn Bereiche von Hamburg, keine Ahnung, Stadtpark oder vielleicht auch Wilhelmsburg unten ans Wasser, wo Sie dann tatsächlich mal so abschalten, hinflüchten? Also klar, Schrebergarten muss ja jetzt dann wahrscheinlich dreimal in der Woche sein. Aber gibt es so Stadtteile, wo Sie sagen, ja, das ist für mich Erholung?
Ja, einige. Ich finde sowohl den Stadtpark super, das ist ja ganz ungewöhnlich, dass so eine große Fläche mitten in der Stadt ist, wo es interessante Ecken und Enden gibt, wo viele unterschiedliche Leute sind. Das ist ja sehr divers, ein sehr heterogenes Publikum mit ganz vielen lustigen Sportarten. Wenn man da sonntags durch den Stadtpark läuft oder laufen sollte, dann sieht man da ganz verschiedene Gruppen, die komische Sportarten machen, von Fußball bis irgendwelchen Trendsportarten. Das ist schon ungewöhnlich. Das ist nett. Das ist fast so wie das Berliner Flugfeld, das ich besser kenne, wo ich immer dachte, cool, dass das gibt und schön, dass man auf dem Flugfeld auch so ein bisschen ungeplantere Freizeit erleben kann, wo nicht so alles durchgeplant ist, nicht jede Minute sitzen muss, sondern wo man einfach hingehen kann und gucken kann, was passiert. Das ist in Hamburg ein bisschen komplizierter, aber Wilhelmsburg hätte da vielleicht auch das Zeug zu. Da unten die Flächen sind auch noch nicht so getaktet, nicht so orientiert auf eine einzelne Nutzung. Da gibt's Deiche, da kann man irgendwie am Wasser rumlaufen. Das ist größer und ein bisschen weiter. Der Horizont ist ein bisschen weiter. Hier oben ist dann schon alles recht zugebaut und auch relativ eng. Und es gibt einfach sehr viele Autos. Das fällt mir immer wieder auf. Ich bin Radfahrerin und es fällt mir immer wieder auf, wenn ich durch Hamburg unterwegs bin, dass man die ganze Zeit an so Kolonnen von stehenden Autos vorbeifährt. Und das finde ich schon sehr, sehr nervig.
Radfahren ist ja, ich meine, außer in der Schanze, wo es tatsächlich sehr gefährlich ist, weil von allen Seiten die Fahrräder sich nähern. Manchmal denkt man, die kommen gleich von oben auch. tatsächlich eine Art Entschleunigung. Gucken Sie dann mal so in andere Gärten rein und überlegen sich, ach Mensch, entweder da müsste auch mal wieder geschnitten werden oder lassen sich inspirieren für den eigenen Schrebergarten?
Ja, aber so viele gute Gärten gibt es in Hamburg jetzt auch nicht, ne, die ich kenne. Oh. Da nehme ich Beispiele entgegen, vermutlich bin ich nicht häufig.
Sie fahren wahrscheinlich selten durch Pöseldorf,
ja,
und so. Gibt es zumindest große Gärten.
Ja, im westlichen Hamburg gibt es garantiert auch große Gärten, aber so viel Inspiration gibt es da nicht, weil wenn ich drüber nachdenke, so wahnsinnig viele, so eine Gartentradition hier in der Innenstadt.
Es ist immer so englischer Rasen und Buchsbäume, die irgendwie zu Formen geschnitten sind.
Ganz
sowas.
Ja. Ja, genau.
Wenn Sie sagen, Sie fahren gerne Fahrrad, ist es dann noch oldschool tatsächlich ein Dreigang oder schon ein E-Bike?
Ah, schon ein E-Bike. Nee, ich fahre ein Gravelbike. Ich fahre gern Fahrrad. Ich fahre mein Leben Fahrrad. Ich musste früher auch zur Schule fahren, irgendwie 7-8 Kilometer pro Strecke mit dem Fahrrad. Das heißt, ich fahre gerne Fahrräder, die robust sind und die auch recht schnell sind. Weil es auch ein Fortbewegungs-, ich habe kein Auto.
Und dann immer mit Helm und so?
Ja, inzwischen immer mit Helm. Es hat ein bisschen gedauert, aber inzwischen habe ich meistens einen Helm dabei und weiß in Hamburg auch sehr genau, warum. Das ist schon gefährlich, wenn man hier fährt und die großen Autos, die nicht gucken. Wenn ich nicht aufpassen würde, hätte ich jeden Tag eine Möglichkeit, mich einmal niederzumachen.
Ja. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein.
Hallo, liebe Frau Ursula Schröder. Mein Name ist Enrique Fiss. Ich bin Schauspieler, unter anderem im Bürostadtrevier. Ich grüße Sie gerade aus St. Pauli. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, bei welchem Film Sie zuletzt so richtig emotional geworden sind. Das kann ein herzhaftes Lachen und Durchschütteln sein oder auch ein bittersüßes Weinen oder auch Wut. Was ist der erste Film, der Ihnen dabei in den Sinn kommt? Ich freue mich auf die Antwort. Tschüss.
Und jetzt stehe ich natürlich total auf dem Schlauch. Ist klar. Können Sie mir die zweite Frage geben und ich denke im Hintergrund weiter nach?
Klar, natürlich. So. Dann machen wir den Kollegen mal an.
Liebe Frau Professorin Schröder, hier spricht Ihr Kollege Jürgen May. Ich bin Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin und wüsste gerne, welches Ihr liebstes Reiseziel ist.
Mein liebstes Reiseziel liegt garantiert in Europa, damit man da auch anständig hinkommt, gerne mit dem Zug.
Und ungeimpft hinfahren muss. Also Bernhard-Nocht-Institut sind Sie dann doch nicht so häufig wahrscheinlich.
Nee, ich versuche lange Flugreisen zu vermeiden, weil wir auch viel im Bereich Klimaforschung unterwegs sind und das ist nicht mehr so zeitgemäß. Aber ich fahre sehr gerne nach Großbritannien, nach Schottland beispielsweise oder auch sehr gerne in die nordischen Staaten, nach Schweden, Norwegen, Dänemark.
Wie tief in den Süden darf es denn mit dem Zug gehen? Also für mich ist immer so, innerdeutsche Flüge verboten. Komplett. Aber wenn es jetzt nach Italien oder so geht?
Ja, wenn die Deutsche Bahn da mal in die Potte kommen würde und mal wieder einen Nachtzug anstarten würde, das wäre super. Aber was ich als Pro-Tipp anbieten kann, ist Südfrankreich. Großartig, man kommt ganz super mit dem Zug hin nach Paris, mit dem Nachtzug.
Also von Köln nach Paris
zum Beispiel. Oder aus Berlin gibt es auch einen Zug, der direkt nach Paris fährt. Und von Paris mit dem TGV nach Toulouse. Großartig.
Sehr schön. Wie oft reisen Sie denn? Also wie viele Tage im Jahr sind Sie nicht in Hamburg?
Boah,
über den Daumen.
Ein paar Wochen, nicht so wahnsinnig viel.
Weil der Schrebergarten ja gepflegt werden muss.
Nee, weil man ja unterschiedliche Verpflichtungen hat und dann auch einfach nicht die ganze Zeit wegkommen kann. Aber in meinem Job könnte man auch wirklich lange weg sein. Es gibt auch Leute, die sind dann monatelang weg auf Feldforschungsreise. Das kann ich mir einfach gerade nicht leisten. Ich muss ja auch noch eine Forschungseinrichtung leiten. Ich wäre gerne mehr weg und kann das vielleicht in ein paar Jahren auch wieder besser einrichten als jetzt gerade.
Ja. So, jetzt kommen wir nochmal auf den Kinofilm zu sprechen. Wo wurde denn zuletzt geweint, gelacht oder gewütet?
Jetzt habe ich das immer noch nicht in meinem Kopf weiterverarbeitet.
Man könnte jetzt auf Klassiker gehen, wie Schindlers Liste beispielsweise, der mich sehr, 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 sehr betroffen gemacht hat. Und lachen kann ich ja bei fast jedem Film, manchmal auch durch Situationskomik irgendwie.
Zum Beispiel.
Ich die Wedding Crasher, ich weiß gar nicht, warum mir dieser Film jetzt gerade einfällt. Die Wedding Crasher beispielsweise mit Owen Wilson. Was ist denn noch lustig? Ich finde, Adam Sandler ist in Amerika ein Riesenstar, aber den finde ich gar nicht lustig, so richtig. Also ich kann auch, um mal was Gewagtes zu sagen, ich finde auch Woody Allen Filme gut, aber ich glaube, vor 20 Jahren konnte man das sagen.
Ich wollte sagen, das ist gerade nicht mehr so zeitgeistig.
Ja, wobei, man kann sich, ich bin ja häufiger in New York, wenn man sich mit New Yorkern darüber unterhält, sagen die, okay, der ist da in eine ziemlich mächtige Falle reingelaufen. Aber das wäre wieder ein anderes Thema.
Aber ich mag ja Science Fiction. Ich mag Avatar zum Beispiel, auch die Sequel.
Und da weint man?
Da weint man nicht, deswegen kann ich auf die Frage nicht anständig antworten des Kollegen. Das ist wirklich blöd. Mhm. Aber das mochte ich beides. Den habe ich zum Beispiel am Steindamm gesehen in 3D.
Aber wir können uns bestimmt auf Loriot einigen.
Ich hasse Loriot.
Ja?
Nee, mag ich nicht.
Und Otto Walkes ist ihn auch zu dumpf.
Ich habe ewig nicht mehr über Otto Walkes nachgedacht. Das war natürlich Teil meiner Kindheit.
Aber wie kann man denn Loriot nicht mögen? Jetzt haben wir aber ein Thema. Frau Schröder. Hm.
Muss ich das wieder zurückrudern?
Papa Ante Portas. Herrlich.
Vielleicht lässt mein Gehirn da auch langsam nach. Ich habe Gloria auch lange nicht mehr wahrgenommen, lange nichts mehr von gesehen. Ach,
ganz toll.
Hm, da bin ich die falsche Generation. Ich meine,
der liebt es ja auch mit der sprachlichen Genauigkeit. Und Genauigkeit müsste ihnen ja auch irgendwie liegen, letztendlich.
Warum müssen wir mal ein Beispiel hören? Ob das lustig ist oder nicht, kann ich ja nur am Beispiel einschätzen.
Hm. Die Ente bleibt draußen, zum Beispiel. Wo sich zwei Comicfiguren darüber streiten, ob sie in die Wanne eine Ente mit reinnehmen dürfen.
Okay, den kenne ich gar nicht.
Ah, na gut, okay. Total daneben. Dann verabreden wir uns dann, bevor wir dann zu einem Hamburger Schule-Konzert gehen, wenn wir nochmal einen Loriot-Filmeabend machen. Sie wollten ja als Jugendliche Biochemie studieren. Das würde die Sache ja vielleicht nicht einfacher machen und da muss man auch ein sehr gutes Abi für haben. Ich glaube 1,0 oder 1,1. War das die Hürde, an der Sie gescheitert sind tatsächlich? Oder war dann schon doch irgendwie, keine Ahnung, Sie haben irgendwann Nicole gehört mit ein bisschen Frieden und haben gedacht, ach, ist auch ein schönes Thema.
Ah, nee, das dann doch nicht. Aber nee, das war schon, das war schon klar, dass man für so ein Studium ein gutes Abi braucht. Meins hätte auch gereicht, aber dann kam das Leben dazwischen, der politische Aktivismus dazwischen, andere Interessen dazwischen. Und dann ist es halt die Politikwissenschaft geworden, nach einem kleinen Abstecher in ein Studium Generale. In ein Studium, wo man alle möglichen Sachen kennenlernt, von der Biochemie bis hin zur Politikwissenschaft. Das habe ich in Tübingen damals gemacht. Es war super, aber hinterher kam halt raus, nee, ich will was Praktischeres, was machen, was auch sozusagen direkter zu tun hat mit Politik, wo man auch den Eindruck hat, dass man was verändern kann. Ab und an bereue ich das, dass ich nicht doch in die andere Richtung gegangen bin und nicht doch in die Richtung Botanik oder andere Themen gegangen bin, weil es einfach ein bisschen ruhigeres Leben wäre. Aber im Prinzip ist das schon die richtige.
Wäre so ein Altersstudium für Sie nochmal eine Idee? Ich habe mal irgendwann einen Bankdirektor kennengelernt, der irgendwie im hohen Alter nochmal angefangen hat, Philosophie zu studieren.
Ja, da gibt's viele von. Wir lehren die auch häufig. Ich habe lange in Berlin gelehrt und da hatten wir immer die sogenannten Senior-Studierenden vor uns. Die waren immer ganz früh da und haben dann quasi ihre Handtücher ausgebreitet und meine armen Erstsemester mussten dann hinten sitzen, weil die Senior-Studierenden früher da waren. Das war auch schwierig, aber natürlich gut und darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist.
Aber da haben wir ja noch ein bisschen letztendlich. Es ist ja so, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo sie sehr viel angefragt werden. Schön, dass Sie heute hier sind, aber das Medieninteresse ist ja riesig. Jetzt habe ich ja vorhin so das Bild skizziert, dass Sie eigentlich einsam irgendwo im Raum sitzen. Das haben Sie widerlegt, sich auszutauschen. Macht Ihnen dieser Teil auch Spaß, so Medienarbeit und über Ihre Arbeit zu sprechen gegenüber Leuten, die vielleicht dann immer wieder nochmal Fragen haben?
Es gehört zum Job dazu. Was ich wirklich gern mache, ist mich mit Gruppen auszutauschen. Wir haben in Hamburg Stadtwerkstätten gemacht, wo wir mit Leuten gesprochen haben, die hier leben. Sowas macht mir wirklich Spaß, mal was darüber zu hören, wie so echtes Leben sich verändert, wie Leute die Situation wahrnehmen. Das finde ich sinnvoll. Ich finde auch die Medienarbeit richtig und sinnvoll. Aber es ist halt auch Teil des Jobs. Es muss nicht unbedingt Spaß machen. Es ist unsere Rolle, ist auch meine Rolle, Sachen zu erklären und auch Sachen auf den Punkt zu bringen. Das ist einfach, es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich mit den Themen Frieden, Sicherheit, Konflikt schon sehr, sehr lange beschäftigen. Und zu den wenigen Leuten gehöre ich. Deswegen darf ich auch erklären und freue mich auch über Anfragen, aber sehe das auch einfach als Teil der Aufgabe.
Ein anderer Teil der Aufgabe ist, dass Sie auch Chefin sind, also Leiterin des Instituts. Wie leicht fällt Ihnen das denn?
Vielleicht fällt Ihnen das ja.
So, Personalgespräche und so. Ich meine, gut, das ist, kann ja auch wieder im Konflikt oder im Friedensfall irgendwie auch möglich sein.
Klar, das ist auch Teil der Aufgabe, die man bekommt, wenn man so einen Job nimmt. Das Lustige an den universitären Karrieren ist dann, dass wir eigentlich nicht auf solche Jobs ernsthaft vorbereitet sind, sondern eher auf Publikationen, auf Konferenzen, auf Workshops, auf gutes Auftreten. Aber Personalgespräche ist nichts, was ausgebildet wird. Das heißt, ich habe einen guten Teil meiner Zeit vor meinem Jobantritt hier in Hamburg damit verbracht, mich weiterzubilden und einfach zu lernen, wie das geht. Gute Personalführung ist ein Handwerk. Ich sage nicht, dass ich immer gute Personalführung mache, aber ich habe mir über die Jahre schon das Handwerk Zeug auch mitgeben lassen, um zu verstehen, wie man das macht. Und das machen nicht alle. Mhm. Das ist auch so eine Fähigkeit, Sachen weiterzulernen. Mir macht es Spaß, mir Sachen beizubringen oder Sachen zu lernen. Und Personalführung ist was, was man auch lernen kann. Aber natürlich haben wir auch im Haus immer mal Konflikte. Das ist auch völlig normal. Und wir haben inzwischen, glaube ich, einen brauchbaren Umgang für solche Sachen. Mhm. Natürlich geht auch was schief, aber das kenne ich auch aus anderen Häusern. Das ist halt so. Aber es ist, stimmt schon, einen guten Teil der Arbeitszeit meiner Arbeitszeit in Kauf, sich um die Finanzierung des Ladens zu kümmern, sich um die Einstellungen zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass Leute weggehen und dann eine Anschlussverwendung brauchen, dass man Leute weiterempfehlen kann, dass man weiß, wohin der Laden gehen soll, was die Pläne sind und zu gucken, dass das alles läuft. Das mache ich auch nicht alleine, das mache ich zusammen mit dem zweiten Vorstand aus dem kaufmännischen Bereich und seitdem wir das zu zweit machen, macht das auch einfach sehr viel mehr Spaß.
Die reine Forschungsarbeit würde mich als ungeduldigen Menschen total fertig machen, weil ich bin jemand, ich möchte gerne Sachen beenden, also zum Abschluss bringen. Ich stelle mir vor, dass Sie sich ja jedes Mal bei einer Fragestellung auf eine gewisse Unendlichkeit irgendwie einlassen. Ja. Sind Sie selber ein geduldiger Mensch?
Nein, ich bin auch ein ungeduldiger Mensch, aber ich glaube, was man auch in der Forschung braucht, ist Neugier. Also ja. Einfach sich einlassen können auf Themen, auf neue Leute, auf Interessen, dass man auch mal guckt, wenn man was liest und denkt, ah, das ist ja komisch, warum ist denn das so, warum ist denn das nicht anders, dass man dem nachgeht. Und das ist ja auch das riesenhafte Privileg, das wir haben in der Forschung. Ich bin ja frei, man kann mich ja nicht anweisen, irgendwas zu tun. Ich bin Landesbeamtin, das ist ja unfassbar privilegiert. Mhm. Und da einfach sagen zu können, nee, das ist interessant und jemand sollte sich mal damit beschäftigen und dann den Finanzantrag zu schreiben und zu sagen, und das macht ihr jetzt bitte. Oder zu sagen, ah, das ist so cool, das will ich selber machen. Das heißt, ich habe immer mehrere verschiedene Forschungsanträge auf dem Schreibtisch, die ich weiterentwickle, wo manche dann funktionieren, manche nicht. Es kommen gleich welche, wo ich hoffe, dass es funktioniert, weil ich es wirklich gerne beforschen will. Und da hat man dann ein Team und kann das mit Leuten machen. Das ist schon sehr, sehr cool, ne? Diese Möglichkeit zu haben, da die Themen zu setzen und zu schauen, was ist denn das nächste große Ding? Das ist ja der Job als Chefin von so einem Laden. Mhm. Und das nächste große Ding zu finden, ist halt bei uns nicht immer ein schönes Ding, aber meistens ein wichtiges Ding. Mhm. Und diese Themensetzung, das Agenda-Setting, das Rahmen, das ist ein Teil des Jobs, der mir sehr viel Spaß macht.
Wenn wir soziales Miteinander mal so als Krisengebiet definieren würden, also auf verschiedene deutsche Städte, dann sind die Kölner irgendwie feierwütig, verkleiden sich gerne, die Bayern, die sind sehr gesellig und trinken gerne zusammen mit Fremden, also man hat immer große Tische, da können Fremde rankommen, der Hamburger wiederum möchte gerne alleine am Tisch sitzen und ist sehr zurückhaltend, man hat aber einen Freund fürs Leben. Und bei den Berlinern fallen mir sofort Taxifahrer ein, die Frechheit von Servicekräften dort und die freche Schnauze. Wenn wir jetzt nur mal erstmal auf Hamburg gucken, gibt's hier Konfliktfelder?
Ja, klar, gibt's Konfliktfelder. Also ich finde, im allgemeinen Umgang sind die Hamburgerinnen und Hamburger viel, viel besser als dieser trockene Ruf, der hier immer so vorausgeeilt wird. Ich finde es ja sehr freundlich. Ich finde es ja auch sehr einfach, mit Leuten auch auf der Straße zu sprechen. Es ist eigentlich fast immer angenehm und ganz wenig konfliktiv. Ich glaube, die großen Konflikte sieht man dann nicht unbedingt im Straßenbild, weil die großen Konflikte ausgelagert werden. Zum Beispiel die Konflikte um Mietpreise. Es ist ja so, dass sich eigentlich fast niemand mehr, der nicht ein unglaublich hohes Einkommen hat, sich Wohnen in der Innenstadt leisten kann. Und das heißt, die Konflikte sind irgendwo am Rand oder gerne in Schleswig-Holstein oder was, weil die Leute reinpendeln. Und das ist was, das sollte viel, viel deutlicher bekämpft werden, weil es doch schade wäre, wenn diese schöne Stadt irgendwann nur noch so eine Touristenstadt wäre, wo Schiffe anlegen und Leute dann Fischbrötchen essen, aber eigentlich niemand mehr hier wohnt.
Es gibt ja diese Beobachtung auch von mir, wenn man abends im Herbst oder noch im Winter durch die Hafen City fährt, dass da kaum Lichter an sind, weil es halt alle Spekulationsobjekte geworden sind.
Genau.
Hätten Sie eine Idee, wie die Politik darauf reagieren könnte? Man kann ja niemanden verbieten, im Kapitalismus irgendwas zu kaufen.
Aha, natürlich kann man das. Regulation heißt das Stichwort. Und Stadtpolitik hat immer was mit politischer Regulation von kapitalistischen Wirtschaftsbeziehungen zu tun. Und da sind natürlich andere Städte viel besser als Hamburg. Hamburg ist nicht übel.
Welche denn?
Wien.
Ja?
Ja.
Da ist das so?
Da gehören einfach die sozialen Wohnungsbauten der Stadt. Hm. Und die Stadt baut und baut und baut. Und hat auch einen viel höheren Standard in diesen Gebäuden als das, was wir hier so kennen. Und das ist in Berlin ja auch wieder so langsam, verändert sich das wieder, dass nicht alles privatisiert wird, dass nicht alle Wohnräume direkt verkauft würden, sondern dass bestimmte Teile der Liegenschaften auch in der öffentlichen Hand bleiben. Das ist natürlich total wichtig dafür, um Mietpreise auch regeln zu können. Ansonsten steigen sie wieder wie, was habe ich heute Morgen in der Elbvertiefung oder wann gelesen, innerhalb von 7, 8 Jahren, also so lange wie ich in Hamburg bin, sind die Mietpreise um 25% gestiegen. Die Einkommen natürlich nicht. Mhm. Und das ist dann einfach eine Schere, die weiter aufgeht, die man bearbeiten muss. Das ist ja auch klar.
Wenn wir schon über innerstädtische Konflikte sprechen, sind Mieten das einzige Problem, was zu lösen ist? Oder sehen Sie da noch einen größeren Megatrend?
Einen größeren Megatrend für Hamburg ist garantiert der Klimawandel. Das ist aber auch ein Thema, das überall ein riesenhafter Megatrend sein wird. Mhm. Wenn man sich da die Deichertüchtigungen anschaut oder auch die Debatte, die letzte Woche wieder mal im Abendblatt oder was geführt wurde über das Megasperrwerk an der Flussmündung der Elbe in Schleswig-Holstein, wie man später diese Stadt vor Überflutung schützen wird, wenn die Erderwärmung dazu führt, dass der Meeresspiegel doch stärker steigt, als man das gerade so denkt. Und das sind ja Berechnungen, die wir noch gar nicht anstellen können. Meine Kolleginnen und Kollegen berechnen das ja in der Uni Hamburg, auch am MPI. Dann ist das eines der größten Herausforderungen für eine Hafenstadt am Fluss. Klar.
Wir kommen mal zu anderen Fakten, nämlich zu Hamburg-Fakten. Beispielsweise die Gertigstraße im Hamburger Stadtteil Winterhude ist nach dem Lotteriebesitzer Julius Gertig benannt. Dieser ließ im 19. Jahrhundert am Mühlenkamp eine alte Hofstelle zu einem riesigen Ausflugslokal ausbauen, für das Bier in der Gertigstraße gebraut wurde. Sind Sie eine gute Gastgeberin?
Ja.
Kochen, immer einen kalten Wein im Kühlschrank, sowas?
Kochen. Nicht immer einen kalten Wein im Kühlschrank, aber ich koche gerne und ziehe das auch vor, koche lieber, als dass ich weggehe.
Ja, rund 1,4 Millionen Besucher gehen auch gerne weg, die waren nämlich 2025 auf dem Hamburger Frühjahrsdom. Wann sind Sie zuletzt Karussell gefahren?
Karussell, das weiß ich nicht, aber ich habe so eine Idee, dass es schön sein könnte, auf so einem Kettenkarussell zu fahren. Diese Dinger, die sich so im Kreis drehen und dann so nach außen wegschwenken. Das ist eher so das
Kombinativ. Aber es ist nur die Idee und keine Erfahrung.
Aber ich kann es ja mal testen, wir können ja mal auf den Frühjahrsdom gehen.
Das auch noch, vor dem Hamburger Schule-Konzert. Wir haben einiges zu tun. Siegfried Lenz, einer der bekanntesten deutschsprachigen Erzähler der Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur, lebte von 1951 bis zu seinem Tod im Jahr 2014 in Hamburg. Im Alter von 84 Jahren heiratete er seine Nachbarin Ulla Reimer, eine langjährige Freundin seiner ersten Frau. Welches ist Ihr Lieblingsbuch?
So zärtlich war so Laiken.
Oh.
Ach, das ist das Einzige, was mir noch eingefallen ist.
Nee, also mal von Lenz abgesehen, vielleicht noch irgendeinen eher aktuelleren Buchtipp. Ja.
Ich lese viel als Job und So zärtlich war so Laiken ist das einzige Buch, was ich von Siegfried Lenz kenne und ich kann gerade nicht mehr so wahnsinnig viel über den Inhalt sagen, aber ich fand den Titel schön. Ja. Der hat mir früher schon gefallen, aber ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was drin vorkommt. Aber ich habe mich gerade durch verschiedenste Bücher so aus der Climate Science Fiction gefräst. Es gibt ein Buch über Feuer und wie Feuer sich verändert, das ich empfehlen kann, was gerade rausgekommen ist.
Ja, Science Fiction ist ja immer irgendwie auch eine, ich sag mal, eine Ideenentwicklung und auch eher etwas, wo man jetzt gar nicht weiß, ob das so eintreten wird. Also manchmal wird Science Fiction ja auch wahr. Gibt es ja auch viele Beispiele. Was interessiert Sie denn so an dieser tatsächlich Fiktion, wenn man so den ganzen Tag sehr sachlich vorangeht?
Ich glaube, das, was man so Worldbuilding nennt, also mich interessiere mich für Zukünfte, auch methodisch, auch an der Arbeit und diese Ausstattung und Ausschmückung von Zukunftsvorstellungen in so ein haptisches und auch emotionales Gebäude. Das finde ich an Science Fiction interessant, sowohl sei das im Film wie Blade Runner früher oder was, oder in den moderneren, diesen Klima-Science Fiction Büchern, dass sich die Leute, die Mühe machen, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Mühe machen, sich so Zukunftsvisionen zu erarbeiten und die für uns zugänglich zu machen. Weil ich sehe, dass das, was sich so in der Tagespolitik, was da so an Zukunftsvisionen aufgebaut wird, oder das, was man so allgemein, wenn man so Nachhaltigkeitsworkshops sieht oder was da als Ergebnispräsentation dann so rumkommt, ist immer irgendwie so eine Kleinstadt mit einem grünen Dach und einem Windrad und irgendwie Fassadenbegrünung an einem Haus. Das heißt, die Zukunft ist irgendwie flat, die ist nicht so ausgestaltet, sie sieht immer gleich aus, als hätten alle dann nur noch Kleinstädte mit Fassadenbegrünung und einem Windrad, und das wird ja nicht so sein. Mhm. Deswegen finde ich es gut, dass man sich verschiedene utopische, aber auch dystopische Szenarien anschaut und auch genau überlegt, wie denn die Zukünfte aussehen könnten, weil wir jetzt gerade ja in einer Zeit leben, die im Umbruch ist und wo wir nichts wissen, außer dass die alte Zeit vorbei ist und dass wir nicht so richtig wissen, was auf uns wartet. Und in diese ganz tiefe Ungewissheit, die man ja auch spürt, wenn man mit Leuten spricht, auch im Alltag spricht, dass das Alte, was wir kennen, irgendwie vorbei ist, dass man sich auf das Neue vorbereiten muss. Und ich glaube, man kann sich besser vorbereiten, wenn man sich selber dazu zwingt, mal seinen Blick in die Zukunft zu richten, wie es denn sein könnte. Und da hilft Science Fiction.
Mhm. Gucken wir mal zurück. War das als Kind auch schon eher so, dass sie eher so fantastische Geschichten gelesen haben, vielleicht auch eher Comics als Schneiderbücher und Pippi Langstrumpf, oder wer waren so ihre Helden?
Ja, ich habe schon alles von Astrid Lindgren gelesen, was da rumstand, aber ich meine, ich war Buskind, das heißt, ich habe mich einfach nachmittags durch die halbe Stadtbibliothek durchgelesen, weil ich da halt Zeit überbrücken musste, das heißt, ich habe sehr viel gelesen und einmal quer durch. Damals gab es ja auch noch diese Problembücher, diese kleinen DTV-Bücher mit so einem roten Schärpe.
Ich merke gerade, ich bin kein Buskind gewesen.
Ja, genau.
Und das aber ist, ich habe meine ersten Berührungen mit, ich sag mal, Wissenschaft waren Was-ist-was-Bücher.
Boah, schlimm.
ja. Ich dachte, sie wären dadurch möglicherweise in Richtung Wissenschaft gezogen, was mir dann verwehrt geblieben ist.
Nee, die haben mich immer schon gelangweilt.
Für Sie, wenn Sie, ich sag mal, den ganzen Tag mit Krisen zu tun haben, sind Sie ein sehr optimistischer Mensch, hoffentlich. Denn sonst wäre es ja doch sehr schwierig. Sie würden ja wahrscheinlich auch viele Therapien haben müssen. Also ist dem so, dass man das nur mit einem gewissen Grundoptimismus erledigen kann, diesen Job?
Naja, ich finde Optimismus das falsche Wort. Ich glaube, billiger Optimismus hilft uns echt nicht weiter, weil das ist das, was Leute eher davon abhält, was zu tun.
Mhm.
Ich nenne es dann gerne...
Wird schon.
War doch alles immer schon so. So schlimm wird schon nicht sein. Wir haben schon ganz viele Krisen überlebt. So das Narrativ, das haben wir ja ganz viel. So eine Kombination von so einer Resignation, einem Rückzug ins Private und der Idee, dass man jetzt selber eh nichts mehr tun kann. Und das ärgert mich. Was man braucht, ist so eine Form von Grundzuversicht, dass Menschen es in der Hand haben, ein Leben, was gerade schwierig geworden ist, zu verändern, und dass man dafür Strukturen braucht. Das ist also nicht das Individuum, nicht ich selbst kann nicht die Welt zum Weltfrieden bringen. Das ist Quatsch. Aber es ist ein menschengemachtes Problem, das wir vor uns haben, oder Probleme, und deswegen können es Menschen auch wieder hinbiegen. Davon bin ich überzeugt, und wir wissen da auch viel drüber. Sonst könnte man den Job nicht machen, wenn man nicht so eine Art von utopischem Horizont, dass es besser sein kann, im Kopf hat. Sonst wird man, glaube ich, zu zynisch für die Arbeit. Und dieser utopische Horizont, den muss man sich manchmal so ein bisschen erarbeiten. Der liegt auch nicht einfach so rum und grinst einen jeden Morgen an und man denkt, ach super, das wird schon. Sondern natürlich gucken alle meine Kolleginnen, Kollegen und ich uns auch die Medien an, die Presse an. Und da ist die Stimmung schon mal schlecht. Ne? So übel sah es bei uns im Feld noch nie aus. So, das merken wir auch.
Den Hamburgerinnen und Hamburgern, also den Kaufleuten, vielleicht auch ehrbaren Kaufleuten, wird ja immer zugestanden, dass sie schon immer eine gewisse Weitsicht hatten, eine gewisse Weltoffenheit. Insofern sind sie doch eine gute Hamburgerin, auch wenn sie nur Wahlhamburgerin sind, ne?
Na klar.
Wie viel Einfluss hat Hamburg denn auf ihre Arbeit? Und wie viel Einfluss könnte Hamburg möglicherweise auch hier in Europa haben? Ich meine, wir sind jetzt ja nur ein Stadtstaat, in Anführungsstrichen. Also, aber, oder auch nicht.
Aber ein aktiver Stadtstaat mit einem Friedensmandat. Das heißt, als Städte sind ja wichtige, wie man das bei uns so sagt, wichtige Akteure in der Weltpolitik. Es gibt Städtepartnerschaften, es gibt Städte, die im Umweltschutz, Klimaschutz aktiv sind, es gibt Friedensstädte. Hamburg ist da auch immer eine der Städte, die eher viel macht. Und das ist schon ein wichtiger Anker für uns. Und für uns als Institut ist es auch wichtig, in so einer Stadt zu sein, die eher langfristig orientiert ist, die eher strategisch orientiert ist, die eher ein bisschen Weitsicht hat. Weil das sind genau die Qualitäten, die uns häufig in der Tagespolitik fehlen. Dass man mal Sachen durchdenkt, dass man mal Sachen auf lange Sicht anschaut und dass man mal schaut, wie man Risiken abwägt. Das ist ja auch so ein Kaufleute-Ding, ne? Das ist nicht, es geht eigentlich nicht um Sicherheit, die gibt's eh nicht, sondern es geht eigentlich eher um Risikoabwägung. Was ist ein guter Weg? Was sind gute Wege? Weil wir gerade nicht wissen können, was der beste Weg ist. Muss man immer so verschiedene Sachen abwägen und Risiken eher minimieren, als zu sagen, ach, ist alles super und wir sind morgen alle sicher und unsere Kinder auch, das gibt's halt nicht. Mhm. Und deswegen ist Hamburg für uns ein guter Standort und das funktioniert gut, weil das auch so, was ich als DNA der Stadt verstehe, sich das ganz gut mit dem trifft, was wir als Forschungseinrichtung treiben.
Sie haben ja gerade gesagt, Wien ist da sehr vorbildhaft, was den sozialen Wohnungsbau angeht. Der Verkehrssenator guckt gerne nach Kopenhagen wegen der Fahrradwege. Was ist denn in der Friedensforschung so die Stadt, wo Sie hingucken oder das Institut?
Oslo, aber der Norden, schon die nordischen Staaten. Momentan gucken alle nach Finnland, weil die so soziale Sicherheit und auch sehr früh schon also Katastrophen und Zivilschutz gemacht haben und alle jetzt versuchen, das nordische Modell der Finnen zu kopieren für die Sicherheitspolitik. Die Friedensforschung guckt stark auch nach Kopenhagen, nach Oslo, weil das die Städte sind, wo sehr viel Friedensforschung betrieben wird und wo es natürlich auch den Friedensnobelpreis gibt, der natürlich auch an Einfluss verliert und an Relevanz, aber wo der noch eine starke Symbolwirkung hat.
Warum verliert er an Einfluss? Weil sie vielleicht auch gar nicht so zufrieden sind mit den Leuten, die das bekommen haben, weil es war ja immer umstritten irgendwie. Ja. Also ich fand diesen Preis immer, hatte ja auch was Glamouröses und ich glaube, da hat man schon, ich glaube, Jimmy Carter hat den Preis irgendwann bekommen und dann haben alle gesagt, was, der? Das war, glaube ich, in den 70ern. Ist das jetzt auch so, dass es auch an Relevanz verliert, weil vielleicht nicht die richtigen Gruppierungen, weil man vielleicht auch zu viele Kompromisse macht?
Auch das Komitee ist dann schon ein eigenständiger Akteur. Das sind ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das mitvergeben. Das wird dann schon häufiger interessant, aber der verliert ein bisschen an Relevanz, weil das doch sehr utopisch geworden ist. Aber ist trotzdem wichtig, die Symbolkraft von so einem Preis, dass man sich hinstellt und sagt, es gibt einen Preis in Wirtschaftswissenschaften, einen Preis in whatever, Biologie, Chemie und dann gibt es auch den Friedenspreis. Und der ist wichtig, weil Alfred Nobel damals vor 100 Jahren den Krieg abschaffen wollte. Der ist also ganz aus unserer Sicht krass idealistisch reingegangen, hat gesagt, in 100 Jahren gibt es keinen Krieg mehr, war natürlich Quatsch und hat dann diesen Preis eingerichtet, um das voranzutreiben. Und dieses idealistische Moment, das verstehe ich schon, das finde ich gut. Und dann kann man sich jedes Jahr wieder drüber streiten, was ich dann auch gerne immer machen muss, ob das jetzt die richtige Kandidatin war oder nicht, ob die EU das verdient hat oder ob Barack Obama das verdient hat. Aber allein die Debatte darum, ob es Leute gibt, die sich für den Frieden einsetzen, ist natürlich gut und richtig.
Ich sag mal, Jungs aus meiner Generation hatten so als 10-, 12-Jährige immer den Traum, also ich zumindest und viele Freunde von mir auch, Profifußballer zu werden und dann irgendwann das entscheidende Tor für Deutschland zu schießen. Soweit ist es bei mir nicht gekommen. Haben Sie auch so Jugendträume gehabt, die Sie bisher noch nicht erfüllt haben? Also ich wäre auch gerne mal bei der Oscarverleihung dabei. Wären Sie gerne bei der Verleihung des Friedensnobelpreises dabei?
Das habe ich eigentlich nicht. Vielleicht ist das auch so ein Jungsding, dass die Jungs dann auch häufiger so gefragt werden, was wollt ihr denn werden? Dann müssen sie mindestens Astronaut werden. Und wenn sie das nicht werden, ist irgendwas schiefgegangen in der Erziehung.
Ja,
aber so von der Idee her. Ich glaube, Mädchen werden sowas weniger selten. Da wird das weniger herausgefordert, dass die sich so große Ziele stecken, an denen sie dann irgendwie scheitern können oder auch nicht. Sondern ich glaube, das ist irgendwie gendert.
Okay. Aber gibt's denn, ich sag mal, Sie haben alle möglichen akademischen Titel, die ich mir zumindest irgendwie ausmalen kann. Gibt's denn noch so Ziele, die möglicherweise auch eher in so weicheren Bereichen liegen, wo Sie sagen, das würde ich gerne nochmal erreichen? Oder ist Hamburg Endstation?
Ach, vom Job her?
Ja.
Ich wäre gerne weiter in Hamburg. Ich würde nie sagen, ach, das ist jetzt Endstation. Das weiß man ja nicht, ne? Es kommen immer interessante Sachen. Ich interessiere mich für vieles. Ich lerne auch gerne dazu. Und es gibt auch immer interessante Sachen, die man anderswo machen kann. Aber ich finde Hamburg super. Ich lebe hier wahnsinnig gern. Die Stadt gibt mir sehr viele Möglichkeiten, auch viele Freiheiten. Und wie gesagt, es ist ein unfassbares Privileg, in einer so weltoffenen Stadt zu leben, die also ein Institut, das ich leiten darf, finanziert und da einem weitreichend freie Hand lässt, das zu tun. Natürlich motzen wir auch immer alle darüber, dass es zu wenig Geld gibt und dann irgendwelche Problemchen hat. Aber im Grunde ist die Ausgangssituation in Hamburg quasi so eine Insel der Glückseligen in dem Feld, weil wir wirklich, auch wenn wir mit den Kollegen sprechen aus den anderen Ländern, die alle von Kürzungen betroffen sind, seien das Bundesländer oder andere europäische Staaten, ist Hamburg die Stadt, die gerade in Wissenschaft investiert. Und das ist so eine Ausnahme. Das muss man auch mal würdigen und wertschätzen, dass das hier in der Stadt gerade geht und dass es ein gutes Umfeld ist. Also ich mache den Job hier wirklich gern.
Mhm. Welche Rolle spielt Ehrgeiz in der Forschung?
Ja.
Also man sagt ja immer so beim Sport, da hat man das ja auch vor Augen irgendwie. Aber wie ist das in der Forschung?
Ja, es ist quasi ein perverser Anreiz. Ehrgeiz spielt eine total große Rolle, weil man sonst diesen extrem harten Prozess, bis man mal eine feste Stelle hat, die in Deutschland dann ja eigentlich immer eine Professur sein muss, bekommen hat. Ohne Ehrgeiz kommt man da nicht durch. Aber gute Forschung entsteht eigentlich nicht durch diese Einzelkämpfer-Mentalität, die dadurch total nach vorne gezogen wird, sondern gute Forschung entsteht im Austausch, in Teams, in Kooperationen. Und es ist dann an der Universität so schon merkbar, dass Ehrgeiz und auch Individualismus und auch der Bedarf, seine Forschungsergebnisse irgendwie zu schützen vor der Publikation, um diesen Karriereweg überhaupt einschlagen zu können, das ist wirklich ein hartes Geschäft und auch ein Geschäft, mit der mit harten Bandagen auch gekämpft wird, dass das nicht immer dazu führt, dass hinterher alle unglaublich kooperativ, konstruktiv und harmonisch sind. Das heißt, eine Uni ist auch immer ein Hort von Konflikten und ich könnte mir das harmonischer vorstellen und auch stärker auf Austausch ausgerichtet. Und auch da ist Hamburg gut. Da habe ich auch andere Unis gesehen, wo das nicht ganz so war. Und ich finde das hier auch sehr konstruktiv. Nicht in allen Details, aber ich finde, da hier gibt es gute Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Und das ist das große Ziel von Forschung, dass man merkt, man kann es nicht alleine wissen. Man muss mal fragen, man muss sich mit Leuten austauschen. Man ist einfach keine Monade. Man kann diese Sachen nicht alleine erforschen.
Sind Sie ein Genussmensch?
Nein.
Nein?
Da ja mal jemanden ach, provozieren.
Toll. Ja. Warum nicht? Also können Sie nicht abschalten, loslassen und vielleicht auch noch ein zweites Glas Wein mehr trinken als notwendig vielleicht?
Das ist was völlig anderes.
Ja.
Genussmensch ist meine Konnotation. Jemand.
Ein Moment, sich einen schönen Moment zu bereiten.
Ah, ich habe das mit Konsum verbunden.
Nee.
Eher, dass es darum geht, teuren Wein im Restaurant zu trinken.
Nee,
und das wäre ich.
Nee. Genuss würde ich jetzt, also ich hätte die Frage ging, dass man einfach loslassen kann, den Moment genießen kann, ob jetzt mit oder ohne Alkohol, mit gutem Essen, vielleicht auch Geschwindigkeit genießen kann, weil man auf schnelle Autos steht oder was auch immer.
Das kann ich, aber nicht auf schnelle Autos.
Worauf
aber
denn?
Eher in Ruhe irgendwo im Grünen sitzen oder zu Hause sein. Das sind einfach, das ist auch ein Mechanismus, ne? Dass wenn man das nicht kann, dann wird man in diesem Job, den ich habe, nicht so furchtbar alt. Die Möglichkeit abzuschalten und die Möglichkeit auch über Probleme nicht nachzudenken, das ist was, das braucht man in dem Geschäft. Weil wir uns einfach den ganzen Tag mit Sachen beschäftigen, die nicht so super sind. Und da muss man nach Hause gehen können und auch mal sagen können, nee, jetzt ist auch mal gut, jetzt lassen wir das. Das klappt natürlich nicht immer, ist klar, aber sich auch auf andere Sachen konzentrieren zu können, ist notwendig.
Was ist Ihr peinlichstes Vergnügen? Das haben Sie noch keinem verraten, was Sie gerne machen, sammeln, gucken, tun.
Ich schwöre, mir fällt nichts ein.
Weil Sie so rational sind, dass Sie einfach, wenn was Quatsch ist, einfach nicht machen.
Nee, das stimmt nicht. Aber ich muss noch eine Weile drüber nachdenken.
Ja.
Jetzt guckt er mich ganz gelangweilt an.
Nee, gespannt.
Das kann ich jetzt aussitzen, oder?
Ja, ich auch.
Nee, komm, ich bin aus Norddeutschland, protestantisch gepflegt. Da gibt's irgendwie kein
peinliches Vergnügen.
Ich glaube nicht.
Okay. Wir sind nämlich schon am Ende, deswegen hatte ich so viel Zeit auch keine Zeit mehr. Jetzt gibt's noch zwei Fragen, die ich jedem stelle. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Ja, hoffentlich in Hamburg.
Und wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Hoffentlich auf dem Weg nach Paris. So im Sinne von mehr Fahrradwege, mehr Grünflächen, mehr Verkehrsberuhigung, schönere Häuser. Solche Sachen. Sich ruhig eine Scheibe abschneiden von Kopenhagen und Paris in Hamburg, das fände ich großartig.
Professor Dr. Ursula Schröder hat kein peinliches Vergnügen, aber möglicherweise finden wir das, wenn wir im Stadtpark zur Hamburger Schule frönen oder wo wollen wir noch hin? Irgendwas war noch, ins Kino gehen, wie auch immer. Das war ein großes Vergnügen und ich möchte mich recht herzlich bedanken für den Einblick in Forschung und in Ihr Leben. War sehr spannend. Vielen Dank und sage Ahoi.
Sehr gerne.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.